Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Schönen guten Morgen zusammen.
Guten Morgen.
Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute Vormittag wird Meister sein.
Was kann?
Ja, bitte.
Nee, bitte du.
Ich wollte dich fragen, worin du Meister bist. Wolltest du mich fragen, was ich meisterhaft beherrsche.
Nee, ich wollte fragen, worin du meisterlich bist, außer dir den Rücken zu verheben.
Da bin ich richtig gut.
Da bin ich richtig gut vorne. Das kannst du wie kein Zweiter eigentlich.
Aber der Witz ist, ich habe mir den Rücken verhoben, ohne was zu heben. Das musst du erstmal schaffen.
Du hast ja auch schon vom Niesen dann Bandscheibenvorfall inszeniert.
Pseudokräfte, ich habe mich geirrt.
Vom Niesen einen Bandscheibenvorfall inszeniert.
Beim Niesen, da wirken ja Kräfte auf den Körper. Also nicht nur, dass die Sabba da mit 60 km/h vorne rausballert, sondern da sind auch richtig Drücke im Körper. Das kann dir jeder sagen, der schon mal genießt hat.
Wenn du dich erinnertest, wie ich niese, dann wüsstest du, dass bei mir Drücke im Spiel sind. Damit könnte man künstliche Diamanten herstellen.
Ja.
Aber du wolltest fragen, ob ich in irgendwas ein Meister bin?
Ja. Oder dir einbildest, in irgendwas ein Meister zu sein?
Na, ich glaube, ich bin ziemlich gut im Geschichten ausdenken.
Ja.
Ich bin ziemlich gut im spontan irgendwelche Reime erdichten.
Mhm.
Noch was? Bin ich in noch was gut?
Also
keine Ahnung.
Ja.
Aber das ist doch schon mal gut.
Das Blöde ist halt, wir wissen ja, also jetzt seit
Ich bin ganz guter Fantasy-Rollenspielspieler und Meister. Da ist man ja auch Meister.
Ja,
gut. Insofern vielleicht ist das was Schönes.
Ja.
Ja. Und übrigens nicht so mit Ledermaske und Peitsche, sondern so mit Würfeln und Nerds am Tisch, nur für die Leute, die nicht mit solchen Dingen sozialisiert wurden.
Ledermaske und Peitsche, sondern mit Würfel und Schwert.
Sozusagen. Das Schwert ist ja meistens nur ausgedacht. Ja, da hast du recht, genau. Ja.
Okay, aber das klingt doch zumindest so, als wären dann ein paar Skills, die auf jeden Fall auch Sinn und Spaß machen.
Für die Freizeit auf jeden Fall. Und was kannst du gut? Also ich meine, sagen wir mal so, moderieren, bei uns beiden geht so, aber was kannst du richtig gut?
Das ist halt echt eine gute Frage. Also ich glaube, ich kann sehr viele Dinge ganz gut oder auch ausreichend gut oder vielleicht auch over average, aber ich wüsste nichts, was ich jetzt wirklich meisterlich könnte.
Also
ich kann ganz gut englische Wörter in deutsche Sätze integraten. Also geht so.
I know what you're sagen.
Weiß ich nicht.
Da pass auf, ich kann es dir ja sagen. Ja, das ist ja das Lustige.
Okay, jetzt, aber du bist ja
auch betriebsblind. Also jetzt könnte man sagen, da ist auch eine kleine Kritik drin, weil wirklich sehr schnell handwerklich irgendwas zustande bringen. Nicht perfekt, aber es ist einfach sehr schnell abarbeiten, sag mal, dass es irgendwie fertig ist und wenn man nicht genau hinguckt, passt's auch. Das kannst du. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der Laien anheizt und selber so viel irgendwie macht und dann innerhalb von wenigen Stunden quasi eine ganze Wohnung durchrenoviert. Das kann ich dir bescheinigen. Also es ist sehr effizient. Und dann...
Stimmt, und so ist damals Radio 1 entstanden.
Erinnere dich bitte an deine Schwarzwälder Kirschtorte.
Ey, die habe ich aber wirklich jetzt seit 20 Jahren nicht gemacht.
Das stimmt nicht. Aber es ist lange her. Du hast mir eine gemacht. Ja. Aber ich glaube, das ist also auch schon viel zu lange her.
Ja.
Und ich mag Schwarzwälder Kirschtorte nicht besonders. Aber deine esse ich gern. Das sagt echt was aus.
Okay. Jetzt werden wahrscheinlich...
Weil die halt so mit geriebenen Karotten und mit Nüssen und Garn... Nee, Quatsch. Nein, er macht wirklich eine exzellente Schwarzwälder Kirschtorte. Man ist hinterher blau und satt. Das ist sehr gut.
Naja, siehst du, immerhin. Dann mache ich mir gleich meine neue Visitenkarte und was war zum Thema Meister wirklich mit Ihnen vorhaben. Das erfahren Sie gleich. Die Visitenkarte will ich aber sehen.
Radio 1. 2 auf 1. 2 Mann, ein Thema. Heute
ist unser Thema Meister.
Und dass Meister Yoda und die anderen Jedi übersinnliche Kräfte haben, das wissen wir. Dass sie aber eine Hilfe für Menschen mit Autismus sein können, das war uns neu. Was es damit auf sich hat, das wollen wir nachher besprechen mit Dr. Magnus Heyer.
Pumuckl und sein Meister Eda begeistern seit 60 Jahren jung und alt. Grund genug für eine Sonderausstellung mit dem Namen Pumuckl und mehr. Und Grund genug für uns mit der Faszination Pumuckl zu beschäftigen.
Die Faszination Pumuckl erleben.
Die dritten sächsischen Meister Classic hat heute ihren letzten Tag und wir haben das Glück, mit jemandem sprechen zu können, der mittendrin ist in der Rallye. Wir sprechen mit Sören Marotz vom DDR-Museum über das Rennen und den Barkers, mit dem er selber teilnimmt.
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden, 2 auf 1.
Sören Marotz, liebe Hörerinnen und Hörer, den kennen Sie vielleicht. In den letzten Monaten ist er immer wieder mal bei uns aufgetaucht, denn er ist Ausstellungsleiter des DDR-Museums und hat schon mit uns über viele tolle historische Themen gesprochen. Dann hat er jetzt gerade mal sein Museum trockengelegt, was ja überflutet war, dank des riesigen geplatzten Aquariums in Berlin-Mitte. Heute ist er aber in Sachen Rennsport unterwegs, genauer gesagt im Rallye-Sport, und zwar auf der dritten sächsischen Meister Classic, gemeinsam mit seiner Beifahrerin Ute Illich in einem Barkas B1000 Kombi. Was es mit diesem Auto und der Rallye auf sich hat, das wollen wir jetzt mit ihm live besprechen. Wir haben uns einfach mal ins Cockpit des Barkas geschaltet, natürlich ganz banal per Telefon, sind aber froh, dass er da ist. Schönen guten Morgen, Herr Marotz.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Erstmal vielleicht zum Rennen. Was ist das für ein Rennen? Es findet zum dritten Mal statt. Wir haben an den ersten beiden Malen auch nicht teilgenommen.
Na, ich habe ab dem zweiten Mal, also die erste habe ich sozusagen verpasst. Letztes Jahr war ich auch dabei. Und Rennen, es ist ein Oldtimer-Rennen, da geht es nicht um die absolute Geschwindigkeit. Also wer fährt am schnellsten? Da wäre das ganz schwierig, wenn da sowohl Trabis mitfahren als auch Mercedes SL und Porsche Carrera, dann wäre das etwas schwierig mit der Klassenbildung, sondern es geht um Genauigkeit. Also bei Oldtimer-Rallyes muss man eine Zielzeit entweder über einen längeren Streckenabschnitt fahren, gerne mal 20, 30 Kilometer, hat eine Vorgabe, die man erreichen muss, oder auch mal richtig um Hundertstel fighten, in so Lichtschrankenstrecken, wo man dann irgendwie 50 oder 100 Meter fährt und dann eben genau 20 Sekunden erreichen muss und dazwischen vielleicht noch eine Aufgabe hat, wie um Pylonen Slalom zu fahren oder irgendwas dergleichen. Also die Genauigkeit ist das Entscheidende und die Fahrzeugbeherrschung letzten Endes, ne? Und da hat man halt ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Barkas ist halt so ein DDR-Transporter, könnte man mit dem VW Bulli vielleicht so ein bisschen vergleichen. Und sozusagen altes Auto und reagiert natürlich logischerweise auch anders als moderner Rennwagen.
Das war mir jetzt nicht liebevoll genug. Was kann denn der Barkas richtig gut auf 5 Kilometer exakt 200 Milliliter Öl verlieren? Oder was? Schwärmen Sie doch mal ein bisschen.
Schwärmen? Also erstmal ist es ein Auto der Emotionen hier. Wir sind ja deshalb in Sachsen, um so ein bisschen die Botschaft unseres Museums hierher zu tragen und vor allem, um Ihnen das Auto wiederzubringen. Denn wir sitzen ja mit unserem Museum in Berlin, freuen uns darüber natürlich auch sehr, auch weil wir wieder offen haben, wie ihr ja schon richtig gesagt habt. Aber der Wagen, der Barkas, kommt ja aus Hainichen, aus dem Erzgebirgsvorland, wenn man so will, wurde in Karl-Marx-Stadt und in Hainichen produziert. Und transportiert natürlich ein Stück weit die ostdeutschen Emotionen. Das kann der Wagen eben sehr gut, das war ja eure Frage. Und der wird halt hier, obwohl nur 180.000 in der Summe produziert wurden, euphorisch aufgenommen. Man stiehlt hier den Westwagen, Audi Quattro, einen Porsche Carrera, halt die Show mit so einem Barker. Es macht dann Höllenlärm, die Maschine, ist Emotion pur.
Okay, dieser Höllenlärm, den kann man ja theoretisch auch über den Telefonweg übertragen. Können wir den mal hören? Können Sie mal anwerfen, die Möhre?
Dann müsstet ihr mir sagen, wie lange, weil in dem Moment lege ich das Handy hin.
10 Sekunden.
Das
ja, aber heißt, es kommt auf Präzision Moment an. Genau, 10 Sekunden und kein Öl verlieren.
Okay, 10 Sekunden, kein Öl verlieren und dann nehme ich das Handy wieder ans Ohr.
Also, das wäre super, ja.
So, jetzt ist ein Kaltstart, ne? Also Schock ist gezogen, Kupplung ist getreten, jetzt drehe ich am Schlüssel und jetzt lege ich das Handy weg. Kleinen Moment. So, ob es 10 Sekunden waren.
Ja, war das, sagen wir so, das war sehr gut. Warte mal, ich spiele mal Autopapst. Das war ein Barkas Kombi.
hat man rausgehört, ja.
Ich würde so weit gehen und sagen, Barkas B1000, aber ich bin nicht sicher.
Was für Disziplinen stehen denn heute noch auf dem Programm mit dem tollen Auto?
Also heute stehen noch auf dem Programm der zweite Rallye-Tag. Wir fahren durch Merane, da gibt es eine sogenannte steile Wand. Also ich glaube, das sind 20% Steigung. Schafft man schon rauf, aber die lassen sich bei der Rallye immer meistens was ganz Witziges einfallen. Letztes Jahr zum Beispiel sind wir den Berg runtergerollt und zwar mit ausgeschaltetem Motor. Und am Ende geht es wieder ein Stückchen bergauf. Das heißt also, man musste sich entscheiden, wie schnell man rollt. Weil wenn man zu langsam rollt, ist man einfach wieder rückwärts in die Kuhle reingerollt, hat also nicht mehr bergauf geschafft. Wenn man zu schnell war, musste man sozusagen am Schluss eine Notbremsung hinlegen, was meistens auch nicht so richtig gut funktioniert. Das heißt, die Dreizylinder der Zweitaktmaschine nutzt mir, hat mir im letzten Jahr da gar nichts genutzt an dem Berg.
Also es klingt auf jeden Fall so, als würde diese Rallye unheimlich viel Spaß machen und man kriegt sehr, sehr viele schöne alte Autos zu sehen.
Absolut.
Hinfahren, gucken kann wahrscheinlich jeder, sich einfach an die Strecke stellen und jubeln. Was brauche ich denn, um mitzufahren? Also wie alt muss mein Auto sein?
Na, es gibt sogenannte Oldtimer und Youngtimer. Oldtimer müssen mindestens 30 Jahre alt sein. Das ist in der Regel bei Oldtimer-Rallyes. Es gibt ja ganz verschiedene. So die Grenze, also wir haben es gerade geschafft, unser ist von 89, obwohl die Konstruktion eigentlich von 1961 ist. Man kann die auch kaum unterscheiden, ob der nur 61 oder 89 gebaut wird. Die sehen relativ gleich aus, haben den gleichen Motor, so ein Dreizylinder, Zweitakter, im Prinzip noch eine Vorkriegsproduktion von so einem Vorkriegswagen noch, aber tut seinen Dienst. Das muss man tun, sich anmelden, seinen Rallye-Obolus bezahlen, zum Start fahren und mitmachen, Spaß haben. Und ein Stück weit vom Publikum lernen und ein Stück weit auch die sächsische Automobiltradition ein Stück weit hochhalten. Denn das Organisieren macht hier die die Kfz-Innung, die hat das Ganze organisiert, um so ein bisschen für alte Autos eine Lanze zu brechen, wie man so schön sagt.
Fantastisch. Wir sprachen über die dritten sächsischen Meisterclassic und den Barkas, mit dem er an dieser Rallye teilnimmt, mit Sören Marotz vom DDR-Museum. Wir sagen viel Glück heute mit dem Borgas und viel Erfolg. Und wir hoffen dann beim nächsten Gespräch was zu hören über Gold oder Silber oder mindestens Goldmedaille. So würde ich sagen wollen.
Dabei sein ist doch wie immer alles und vor allem durchkommen. Letztes Jahr sind wir nämlich liegen geblieben und von daher müssen wir jetzt dieses Jahr schauen, dass wir ein ordentliches Ergebnis hinlegen und den Leuten viel Freude bereiten.
Na gut, toll, okay, toll, dann vielleicht die blaue Felge am Band oder so.
Ciao, machen tschüss. Wir, tschüss.
Und es ist noch gar nicht so lange her, da hat die Geschichte rund um Pumuckl und seinen Meister Eder, und ich muss Pumuckl sagen, weil Meister Eder immer Pumuckl sagt, ihren 60. Geburtstag gefeiert. Was auch bedeutet, als ich ins Alter kam, wo man lesen konnte oder vor allem vorher vorgelesen bekommen konnte und Hörspielplatten damals oder Kassetten hören konnte, gab es die beiden schon, weswegen ich ein ganz, ganz großer Fan war. Noch heute sind die Menschen begeistert vom Kobold und von seinem Meister Eder. Grund genug für das Museum Fürstenfeldbruck, eine Sonderausstellung zum Thema zu gestalten, die noch bis Ende August zu sehen ist. Was es dort alles zu bestaunen gibt und über die Faszination Pumuckl, die auch mich damals eingeholt hat, und natürlich den Meister, sprechen wir mit der Direktorin des Museums, Dr. Barbara King. Schönen guten Morgen.
Hallo Frau King.
Hallo, guten Morgen, servus.
Frau King, die Schöpferin hinter dem Pumuckl, Alice Kaut, ist nur wenigen ein Begriff. Wer war die Frau?
Es war ungemein vielseitige Frau, die ist hat ganz viele Dinge gemacht, die war Schriftstellerin, die war Hörbuchautorin, die war Bildhauerin, die war Malerin, Fotografin, und ich glaube, sie war einfach eine unglaublich witzige, kreative Frau mit sehr viel Herz.
Und dann ist sie irgendwann, hat sie sich den Pumuckl ausgedacht. Wie erklären Sie sich diese geniale, große, bis heute andauernde Begeisterung für diese Figur?
Naja, das gibt viele Facetten, warum der Pumuckl so unglaublich die Menschen begeistert ist. Zu einem natürlich das ganze beliebte Kinderbuchthema, Pinocchio, der Katermusch, es gibt einfach den Peterson und Findus. Es ist ein Junggeselle, der auf eine seltsame Figur trifft und mit ihr das Leben verbringt. Und das ist schon mal eine ganz witzige Geschichte. Also, dass der für andere nicht sichtbar ist, dass einfach Schwung bringt in das Leben von einem einsamen Menschen vielleicht auch. Aber beim Meister Eder ist ja, der ist jetzt weniger einsam, der ist einfach eigentlich gut vernetzt, aber ganz ein bodenständiger Mensch, der dann so einen seltsamen Typen wie den Pumuckl bei sich aufnimmt. Aufnehmen muss, der Koboldsgesetz.
Ja, genau, und dagegen will man ja nicht verstoßen, weil sonst gibt es nur Ärger in der Werkstatt. Dieser Meister Eder, Sie haben ihn ja gerade schon erwähnt, und unser Thema heute ist ja Meister, deswegen müssen wir da auch einen Blick drauf werfen, der ist ja auch ein ganz sympathischer Mann. Was macht diese Figur aus Ihrer Sicht? Also ich meine, man kann sich mit beiden gut identifizieren, ne?
Ja, aber der Meister Eder, der hat sowas ganz Väterliches oder Großväterliches. Das ist so ein ganz bodenständiger Typ. Ist ein bisschen aus einer anderen Zeit ja auch. Also der ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Also auch schon in der Zeit, als das ausgestrahlt wird. Es gibt ja keine Meister Eder, sondern Werkstätten mehr in den 70er, 80er Jahren in München. Da gibt es Ikea, da gibt es Baumärkte. Mhm. Da geht man nicht mehr zu einem Schreinermeister und lässt sich ein Kasterl machen, sondern da kauft man irgendwas Fertiges. Und er ist so ein Grundanständiger und ist so ein ganzer altmodischer Typ, der von der Freizeitgestaltung, der geht in den Tierpark Hellerbrunn, der geht zu seinem Stammtisch, das ist seine Ersatzfamilie. Der hat sowas ungemein Verwurzeltes. Und das ist sicherlich auch ein Reflex auf die Zeit. 70er, 80er Jahre, da ist in München die Olympiade, da ist entstehen überall Wohnsilos und der Hinterhof als soziales Lebensfeld, das ist einfach weg. Mhm. Und das ist einfach also eine ganz zeitlose Geschichte. Das ist sehr ruhig und sehr langsam geht alles. Und man ist sehr vernetzt in seinem Kiez, in seinem Milieu.
Was ich spannend finde, ist, jetzt könnte Meister Eder ja auch einfach der nervige Erwachsene sein, der dann immer streng dem kleinen, sozusagen für das Kind stehende Pumuckl Dinge verbietet. Das Gefühl hat man gar nicht. Was glauben Sie, wie groß ist denn der Anteil von Gustl Beyerhammer, der den Meister Eder gespielt hat, daran, dass wir den so wahnsinnig sympathisch finden?
Ja, Gustl Beyerhammer war einfach ein unglaublich toller Schauspieler. Der war einfach sehr wandelbar und hat bei Heinrich Georgi am Schiller Theater gelernt. Und also ja, diese ganzen, da sind ja wirklich die bayerischen Volksschauspieler, die Creme de la Creme da drin. Und der Gustl Beyerhammer, also man merkt schon aber auch, dass er aus einer anderen Zeit kommt. Der ist Jahrgang 22, der hat ein ganz anderes pädagogisches Konzept. Also das prallt natürlich dann schon auf die 68er. Der ist, ist ja dann, also schon teilweise sehr, sehr streng. Der sperrt den Pumuckl dann in die Schublade oder ist unglaublich sauer und schmeißt ihn auch raus, als er was klaut. Der Pumuckl hat ja seine eigene Logik, wie ein Kind auch. Und ja, ich finde, der ist schon eine schillernde Figur. Der ist jetzt nicht nur immer lieb, du konntest auch richtig grantig sein. Das ist also, der verkörpert so den bayerischen Grant auch. Aber total gutmütig, aber der konnte schon auch wirklich richtig sauer werden. Was? Aber das Väterliche ist halt einfach. Und ja. Das hat die Alice Kalk immer wieder gesagt, er erinnert sie an den Vater. Mhm. Und damit Hans Klarin, die zwei, die waren einfach auch ein kongeniales Paar. Also man merkt einfach, die haben sich verstanden, hat die Chemie gepasst. Mit dem norddeutschen Hans Klarin, der da diesen Klabautermann Zungenschlag auch ganz gut drauf hat, der aus Kinderfilmen ja auch bekannt war. Also die zwei sind einfach, man merkt einfach, da passt. Und dann mit dem Uli König noch als Regisseur, der immer wieder einbringt, jetzt Gustl, sei doch nicht so streng. Also man sieht ja auch die Vorlagen von der Alice Kaut, die sind jetzt nicht unbedingt 1:1 übertragen worden, sondern da hat man sich schon auch mit sehr viel Kreativität herangewagt an die beiden Rollen. Vor allem der Meister Eder, der konnte wirklich grantig werden.
So, wir wollen nicht grantig werden, aber wir wollen noch ganz kurz erfahren, Frau King, was man bei Ihnen denn erleben kann und sehen kann. Was sind die schönsten Exponate in Ihrer Sonderausstellung?
Ja, die schönsten Dinge sind natürlich, die haben wirklich eine Aura, die Originalrequisiten aus der Serie. Also die Schaukel und das Bettchen, der Dummy. Man kann dann aber auch die Originalzeichnungen sehen. Man muss ja auch sehen, es gibt ja viele Mütter von Pumuckl, die Barbara von Jonsson, die dann auch die Person, also die das Bild geschaffen hat. Also man kann einfach das nachverfolgen, er wird zuerst hörbar, dann wird er sehbar, dann lernt er laufen. Und dann haben wir aber natürlich auch für die Kinder sehr viel zu tun, interaktiv können sie sich da betätigen. Und dann war uns auch wichtig, dass wir die Alice Kaut auch vorstellen. Dass man auch sieht, die Frau hat noch ganz, ganz viele andere Kinderbücher gemacht. Die hat gemalt, die hat fotografiert, die hat gebildet, die war einfach ausgebildete, an der Akademie ausgebildete Bildhauerin. Und da wollten wir einfach auch Alice Kaut zum 102. eine Hommage bereiten, also Pumuckl und mehr.
Fantastisch. Also lernen Sie alles über Meister Eder, seinen Darsteller Gustl Beyerhammer oder Bayer Grantler, wie wir Profis sagen, über den Pumuckl und über die Frau, die sich das alles ausgedacht hat, nämlich Alice Kaut. Und zwar im Museum Fürstenfeldbruck. Wir sprachen mit der Direktorin Dr. Barbara King. Wir wünschen Ihnen noch ganz viel Spaß und viele Besucher mit der Ausstellung. Und übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, der Pumuckl ist meistens anwesend. Allerdings können Sie ihn nicht sehen. Dankeschön.
Vielen Dank.
Genau so ist es. Danke. Tschüss.
Tschüss. 10:23 Uhr, Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute ist Meister. Und der deutsche Meister im Fußball heißt natürlich mal wieder Bayern München. Und das gilt in diesem Jahr auch mal wieder nicht nur für die Herren, sondern auch für den Frauenfußball. Denn auch dort haben die Bayern gemeinsam mit den Profispielerinnen aus Wolfsburg in den letzten Jahren so eine gewisse Dominanz aufgebaut. Ist das ein Problem für den Frauenfußball, wo sich doch bei den Fans vom Herrenfußball langsam aber sicher so die ein oder andere Ermüdungserscheinung durch die Dominanz der Bayern entwickelt? Das hat Daniel mit unserer Lieblingsfußballexpertin Katrin Lehmann besprochen, die heute leider nicht live in der Sendung dabei sein kann, weil sie jetzt gerade als Schiedsrichterin im Herrenfußball auf dem Platz steht.
Guten Morgen, Katrin. Sag mal, woran hat es aus deiner Sicht gelegen, dass jetzt auch bei den Frauen Bayern Meister geworden ist?
Ja, ich glaube, es sind zwei Komponenten zusammengekommen, dass Bayern Meister wurde. Erstens, sie haben sich sehr schnell in der Saison gefunden. Sie hatten ja viele neue ausländische Spielerinnen, auch einen neuen ausländischen Trainer. Dass sie die Qualität haben, eine Meisterschaft zu gewinnen, davon konnte man oder kann man ausgehen. Aber dass es gleich diese Saison geklappt hat, das war überraschend, weil, und das ist der zweite Faktor, weil Wolfsburg auf der Zielgerade echt Adern gelassen hat. Und das ist, glaube ich, die größere Überraschung, dass Wolfsburg so abgebaut hat, als dass Bayern konstant sehr gut war, aber nie ganz richtig top wie Wolfsburg. Und Wolfsburg hatte dann einfach, ja, zu wenig Körner im Tank.
Jetzt dominieren Bayern und Wolfsburg in den letzten Jahren den Frauenfußball ziemlich. Werden die auch in den kommenden Jahren den Meistertitel unter sich ausmachen? Was glaubst du?
Also nächstes Jahr auf jeden Fall auch noch. Da werden sicherlich Wolfsburg und Bayern vorne wegmarschieren. Aber man darf nicht unterschätzen, was in Frankfurt passiert. Die Eintracht hat ja einen sehr soliden und guten Zusammenschluss mit dem FFC Frankfurt, der einen der großen Teams des Frauenfußballs vollzogen. Und da wird auch, ich denke, in den nächsten 2 bis 3 Jahren viel Druck erzeugt. Man, auch Hoffenheim wird da sein, weil man ist gespannt, was macht Leipzig. RB Leipzig ist jetzt aufgestiegen, die erste Frauenbundesliga. Also man merkt, dass dieses Know-how, diese Infrastruktur, die durch die Herrenteams nun auch in der Frauenfußball-Bundesliga drin ist, schiebt natürlich alles, was die Leistung und die Qualität anbelangt, einfach nach oben. Aber ich denke, nächstes Jahr wird es noch einmal Bayern und Wolfsburg sein. In 2, 3 Jahren, denke ich, wird so ein Dreier-Vierer-Rennen sein.
Die, sagen wir mal, Dominanz der Bayern führt ja bei den Herren zu gewissen Ermüdungserscheinungen der Fans. Droht das jetzt auch im Frauenfußball?
Also der Frauenfußball steht für einen sehr offensiven Fußball. Es gibt im Schnitt 1,7 Tore mehr pro Frauenfußballspiel als Herrenfußballspiel. Es ist eine ganz andere Atmosphäre. Es ist sehr familiär, es ist sehr herzlich. Und das ist sicherlich das, was ganz viele Fans einfach aufgrund des Spiels in ihren Bann zieht. Dass wir jetzt plötzlich darüber diskutieren, oh, ist es langweilig, weil jetzt plötzlich immer nur Wolfsburg oder Bayern Meister wird, das ist jetzt ein Fandenken und ein mediales Denken, das einfach drüber transportiert wird vom Herrenfußball. Und eigentlich ist gerade der deutsche Fußball sehr spannend, sowohl im Herren- als auch im Frauenbereich, weil erst am letzten Spieltag der Titel vergeben wurde. Das ist doch das, was man will. Und letztlich, wer dann gewinnt, ist eigentlich relativ egal. Und deswegen wehre ich mich gegen alle langweiligen Kommentare oder möchte gern Gequatsche, die jetzt meinen, oh, jetzt wird's langweilig, sondern nein, es ist super, wenn erst die Meisterschaft am letzten Spieltag entschieden wird.
Schauen wir mal aus der anderen Richtung drauf. Reichen denn die wirtschaftlichen Bemühungen der Clubs im Frauenfußball überhaupt aus, um die Liga komplett, sagen wir mal, durchzuprofessionalisieren?
Also der Zugang zu Infrastruktur, zu Know-how, zu medizinischen Abteilungen, das ist eigentlich der erste Schritt, um professionell zu sein. Das hat gar nichts mit Kommerzialisierung zu tun. Und wenn wir sehen, wie viele Spiele jetzt in der Frauenfußball-Bundesliga unter der Woche gespielt werden und nach wie vor nicht alle Spielerinnen Profis sind, dann reden wir von einer ganz anderen Ausgangslage. Das heißt, zuerst muss das mal garantiert sein, dass wenn jemand am das Montagabendspiel hat und vielleicht, keine Ahnung, München in Leipzig spielen muss und dann müssen die wieder nach Hause oder in Bremen und du musst am Dienstagmorgen um 8 Uhr arbeiten, dann geht das halt einfach nicht. Also man muss so ein bisschen alles relativieren, auch im Frauenfußball. Noch sind nicht alle Profispielerinnen, aber natürlich helfen die großen Namen. Es macht die ganze Liga auch sexy. Und was den Bayern Campus anbelangt, da können die Frauen nicht mal was dafür. Es kann eigentlich nur der Bauherr was dafür, weil der eine der idiotischsten Infrastrukturen gebaut hat für ein Stadion bezüglich der Fluchtwege. Weil dieser Bayern Campus wäre eigentlich ein cooles Stadion. Man darf einfach 1000 Leute nicht reinlassen wegen der Fluchtwege. Also eigentlich gehört derjenige, der das gebaut hat, mal zur Rede gestellt und nicht Bayern München an sich.
Über den deutschen Meister Bayern München und die Entwicklung im Frauenfußball sprach Daniel mit der ehemaligen Profifußballerin und Profi-Eishockeyspielerin und natürlich Fußballexpertin Katrin Lehmann.
Ich habe es eben schon angedeutet, es sind mindestens 3 Generationen, die sich für das Star-Wars-Universum begeistern können. Die jüngeren Generationen natürlich für die falschen Filme, wie ich gerade schon dargestellt habe. Aber dass auch heute noch Kinder und Jugendliche Gefallen an diesen Filmen haben, das hat tatsächlich nun auch einen medizinischen Nutzen. Und dann wollen wir auch über die Prequels und Postquels und alle Quels, die es da gibt, gar nicht. Und Zwischenquels nicht richten. Denn die Faszination für die Jedi-Meister und ihre Fähigkeiten, Dinge mit Hilfe der Gedanken bewegen zu können, soll Kindern und Jugendlichen mit Autismus helfen. Wie das funktionieren soll, das besprechen wir mit Arzt, Medizinjournalist und Jedi-Meister Dr. Magnus Heyer. Guten Morgen, Magnus.
Der übrigens diesmal wirklich irritiert war über eure Hinführung vom Thema Generalthema Meister zum Autismus. Da fehlt mir jegliche Fantasie. Aber ich habe es jetzt verstanden.
Irgendwas finden wir halt auch dann mal raus, wie es geht, oder? Und das ist eben das, was wir können.
So. Ja. Jetzt gehen wir erstmal ein paar Schritte zurück. An welcher Stelle möchte man Menschen mit Autismus dann überhaupt helfen?
Naja, man will ihnen grundsätzlich helfen, weil Autismus ist eine gar nicht so seltene Krankheit. Mhm. Sie betrifft hauptsächlich Männer, aber nicht nur, ausdrücklich nicht nur. Und die Therapie ist einigermaßen, naja, also man kann es nicht ursächlich behandeln. Also man behandelt Autismusstörungen, es gibt ein riesiges Spektrum, ne? Also es gibt Also der Begriff Autismusstörung ist schon, tut so, als würde man, als hätte man da eine genaue Vorstellung. Es ist eben riesig unterschiedlich. Mhm. Und man behandelt es oder die vielfältigen Symptome eben mit Verhaltenstherapien, off-label auch mit Medikamenten. Aber so richtig befriedigend ist die Behandlung bisher ausdrücklich nicht.
Mhm. Du sagst das auf eine Art und Weise, die dem entgegenspricht, was ich an manchen Stellen wahrnehme, dass es fast in Anführungszeichen schick geworden ist, zu sagen, ich bin autistisch oder ein Verwandter von mir ist autistisch, weil viele Leute immer automatisch denken, man ist dann ein ganz klein bisschen komisch, aber automatisch auch ein Genie. Das ist ausdrücklich nicht so, ne?
Nein, Entschuldigung. Nein, das ist sehr ausdrücklich nicht so. Und in meinen Kreisen, aber ich bin ja auch nicht in der Berliner Szene, also hier im Ruhrgebiet, nein, wir betrachten den Begriff Autismus nicht als Kompliment.
Okay, wo im Gehirn kann man jetzt Ursachen für Probleme verorten, die man dann vielleicht angehen kann?
Ja, und jetzt wird's interessant. Ja, eigentlich wissen wir es ja gar nicht genau. Eigentlich ist das eine Sache, die sehr komplexen Bereiche des Gehirns betrifft. Also möglicherweise, das ist aber jetzt einfach so ein bisschen eine Spekulation, primär den präfrontalen Kortex, das ist so der Bereich hinter der Stirn, in dem Sinneseindrücke verschaltet werden, in dem dann auch soziale Dinge verschaltet werden. Aber das ist sehr, sehr nebelig.
Mhm.
Aber das Interessante ist jetzt, dass eben das, diese neue Behandlung, diese Meister-Yoda-Behandlung, dass die genau in diesem Bereich und wohl auch erfolgreich in diesem Bereich zielt. Und das ist dann beeindruckend, sowohl diagnostisch als auch therapeutisch.
Okay, aber jetzt erklär mal diese Behandlungsmethode. Also die werden ja nicht mit Lichtschwertern rumfuchteln und versuchen, irgendwelche kleinen fliegenden Kugeln zu treffen, oder doch?
Ja, ich glaube, man hebt einfach solche Raumschiffe aus dem Sumpf.
Moment, aber das macht ja Meister Yoda auch nicht. Meister Yoda sitzt ja in einer typischen Meister-Yoda-Stellung, redet grammatikalisch etwas merkwürdig und lässt dann nur mit der Kraft seiner Gedanken irgendetwas passieren.
Umgekehrt, er spricht.
Genau. Und das macht man beim Neurofeedback, in Anführungsstrichen, auch so. Das heißt, du versuchst irgendwie eine Verbindung herzustellen, du versuchst, Gedanken sichtbar zu machen, nicht Worte oder so, sondern du versuchst, eine Aktivität im Gehirn sichtbar zu machen und dadurch auch veränderbar zu machen. Das heißt, du nimmst eine EEG-Haube, das ist diese Untersuchung mit diesem Glibberzeugs.
Das ist der Jedi-Helm. Bleiben wir mal beim Jedi-Helm.
Das ist der Jedi-Helm. Das ist in dem Fall sogar nur ein kleiner Jedi-Helm, weil er nur in dieser Studie jedenfalls, weil er eben nur den präfrontalen Kortex, also den Bereich über der Stirn selber abdecken muss.
Mhm.
Und jetzt ist es so, jetzt misst du in einer grauenhaften Auflösung, weil die Aktivität der Nervenzellen ist eine sehr, sehr geringe, also von der Spannung her sind sehr, sehr, sehr geringe Spannungen. Und dann ist da noch eine Isolation, also die Schädeldecke dazwischen und Hirnwasser und bla bla. Das heißt, du hast eine schlechte Auflösung, aber grundsätzlich kannst du diese Zellen beobachten. Und dann kannst du, das ist ganz primitiv, dann machst du irgendetwas mit diesem Signal. Und in diesem Fall war es so, dass sie da einfach einen Fisch auf einen Bildschirm geworfen haben. Und je nachdem, wie aktiv oder nicht aktiv die Zellen in diesem Bereich waren, ging der Fisch nach oben oder nach unten. Und jetzt kommt die Pointe. Jetzt können Probanden versuchen, ich meine, du kannst ja nicht wissentlich versuchen, die Aktivität dieser Nervenzellen zu verändern. Aber du kannst versuchen, den Fisch nach unten tauchen zu lassen oder nach oben.
Also du konzentrierst dich und steuerst dann damit sozusagen diesen auf den Bildschirm geworfenen Fisch nach oben und nach unten.
Ja,
es ist kein echter Fisch an dieser Stelle. Man wirft keinen Fisch auf einen Bildschirm. Es ist nur ein Bild, was dargestellt wird.
Sehr richtig. Und der Punkt ist einfach der, du machst erstmal, der Fisch ist da und der tut nichts. Mhm. Der verändert sich nicht. Und dann versuchst du irgendwie mit dem Gehirn was zu machen. Zufällig. Verschiedenste Dinge. Irgendwie versuchst du konzentrieren, entspannen, anspannen. Und dann irgendwann bewegt sich der Fisch ein wenig. Und dann merkst du, aha, mit dieser Verhaltensweise kann ich den Fisch etwas beeinträchtigen.
Mit etwas, das ich tue, ohne dass ich weiß, dass ich es tue, kann ich den Fisch beeinflussen. Aber jetzt, wie hilft es Menschen mit Autismus? Also ich meine, sagt man dann, ich bin Autist, aber ich kann einen Fisch fernsteuern? Ich weiß nicht, ob das so effektiv ist.
Nein, aber ich kann dadurch lernen, in meinem präfrontalen Kortex die Aktivität der Nervenzellen zu verändern. Und sogar gezielt dort zu verändern, weil nur dann der Fisch eben seine Position verändert.
Mhm.
Und wenn ich das kann, dann ist das wie Yoga oder Übung, dann kann ich es irgendwann auch ohne Fisch, weil ich irgendwie gelernt habe, wie ich den Fisch nach unten oder nach oben kriege.
Mhm.
Und genau dieses Lernen, das macht man ja beim Biofeedback auch. Biofeedback ist ganz primitiv. Du hast immer, was weiß ich, Verspannungen im Nacken, aber du kriegst es nicht in den Griff. Und dann misst du einfach die Aktivität der Muskeln, machst auch einen Fisch. Und wenn die entspannt sind, geht der Fisch nach oben. Und dann machst du so lange irgendwas, bis der Fisch nach oben geht. Und dann lernst du eben in diesem Sinne zu entspannen. Und so lernst du in diesem Fall tatsächlich die Zellen, die Nervenzellen im präfrontalen Kortex hinter der Stirn, zu entspannen. Und das wiederum hat dann Auswirkungen auf den Autismus. Das Letzte ist erstmal sehr spekulativ, das war eine Studie. Aber es wäre ein faszinierender und sehr gezielter Ansatz, um genau dort etwas zu verändern. Wenn das funktioniert, ohne Medikamente, ohne Verhaltenstherapie, gezielt, wäre es ein Traum.
Funktionieren es wird, Meister Yoda das sagt.
Vertrauen haben, du musst.
Wie die Kräfte der Jedi-Meister über, zugegeben, ein paar Ecken Menschen mit Autismus vielleicht in Zukunft helfen können, darüber sprachen wir mit Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer. Vielen Dank, Magnus, und legt das Lichtschwert jetzt beiseite.
Aber ja.
Dass es einen erheblichen Fachkräftemangel im Handwerk gibt, ist inzwischen nun wirklich kein Geheimnis mehr. Das merken vor allem all jene, die ein Handwerksunternehmen anfragen und sagen, ich möchte mir gern kurzfristig irgendwas bei mir im Haus, im Garten oder sonst wo gemacht haben.
Genau, können Sie übermorgen?
Ja, übernächstes Jahr. Ne? Die Gründe dafür werden vielfältig diskutiert. Wird ausländischen Fachkräften die Eingliederung zu schwer gemacht zum Beispiel? Und ist die Meisterpflicht, also die Bedingung, einen Meisterbrief zur Führung eines Handwerksbetriebs zu haben, eine zu hohe Hürde? All das trifft nicht das eigentliche Problem, so die Wirtschaftswissenschaftlerin und Unternehmensberaterin für Handwerksbetriebe Andrea Eigel. Die Betriebe müssen ihre Möglichkeiten besser nutzen, um Menschen vom Handwerk zu überzeugen. Wie das funktionieren soll, das wollen wir jetzt mit ihr mal besprechen und sind sehr froh, dass sie da ist. Schönen guten Tag, Frau Eigel.
Hallo.
Guten Tag, Frau Eigel. Was können denn Handwerksbetriebe jetzt anders oder besser machen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken?
Also ich sage mir, der Fachkräftemangel ist natürlich schon flächendeckend und ich bin vor allem im Bereich Bau und Ausbau tätig. Mhm. Aber es gibt doch Unternehmen, die deutlich weniger Probleme haben als andere.
Okay.
Und wenn man sich diese Unternehmen anschaut, dann merkt man, dass sie zum einen natürlich sehr darauf gucken, was sie dann für Arbeitsbedingungen bieten, vor allem auch wie geführt wird und wie kommuniziert wird im Unternehmen. Und auf der anderen Seite sind es genau die Unternehmen, die auch mit dem, was sie denn tatsächlich auch bieten können, nach draußen gehen. Die das also sehr deutlich auch kommunizieren.
Okay, das heißt also, man muss deutlich drüber reden, warum ein ein Job nicht nur im Handwerk, sondern ausgerechnet in diesem Betrieb auch richtig gut ist, welche Vorteile es gibt. Und die Vorteile werden nicht nur einfach das Gehalt sein, vermutlich. Worum geht's denn da den Handwerkerinnen und Handwerkern?
Also ich kann es nur unterstreichen, also es geht tatsächlich darum, das deutlich zu machen, was den Betrieb wirklich auszeichnet. Und das sind nicht nur die Gehälter, die natürlich eine Rolle spielen, ist klar, aber da geht es heute natürlich auch um das Thema Arbeitszeit und es geht vor allem auch um die Frage der Kommunikation. Also wie viel Wertschätzung wird gezeigt? Wird denn überhaupt offen kommuniziert oder nicht? Und wenn ich Befragungen mache, zum Beispiel in Unternehmen, dann ist es oft genau dieses Thema, über das dann viele der Mitarbeitenden sich dann auch äußern und sagen, also sie hätten einfach gerne, dass mehr kommuniziert wird oder auf eine andere Art kommuniziert wird.
Also das macht natürlich total Sinn, was Sie sagen. Und das ist ja auch einleuchtend sozusagen, dass Unternehmen, die das besser machen, die vielleicht für eine bessere Führungsqualität stehen, für eine bessere Work-Life-Balance, die vor allem erstmal rausgehen und sagen, hey, bei uns sind gute Arbeitsbedingungen, dass die dann eher Fachkräfte bekommen oder Leute bekommen, die sie dann ausbilden, wenn sie selber ausbilden, was ja auch sehr wichtig ist. Aber trotzdem ist es doch so, dass wir ganz viele Menschen hier haben, die eigentlich Elektriker sind, eigentlich Krankenschwestern sind und so weiter und so fort, aber ihren Job vielleicht machen können, aber eben scheitern an einer Sprachprüfung zum Beispiel. Oder Leute, die wirklich gut sind, aber wo gar nichts anerkannt wird. Es wäre doch hilfreich, wenn man beides machen würde, oder? Und zusätzlich diese Fachkräfte nutzen, die schon im Land sind.
Klar, also es gibt sicherlich Fachkräfte, die heute noch nicht integriert sind. Und da tun sich natürlich auch einzelne Unternehmen auch schwer mit, weil es eben auch diese Sprachprobleme gibt. Und schon alleine in der Anerkennung, wie Sie gerade schon gesagt haben, ist es natürlich schwierig. Teilweise werden Prüfungen eben dann nicht in den jeweiligen Landessprachen auch abgenommen, was schade ist. Also ich habe das in einem Unternehmen selbst erlebt, die einen tollen jungen Mann hatten, der eine Ausbildung gemacht hat zum Maler und Lackierer und der dann einfach fast gescheitert wäre, weil die Prüfung eben nicht in seiner Sprache abgenommen worden ist. Also
Das heißt, der Mann kann super malern und wird aber im Prinzip für seine Deutschkenntnisse geprüft. Das ist auch schwierig,
richtig,
ne?
Ja. Genau. Ja. Hammer. Und das ist natürlich dann schade. Also ich glaube, da gibt es auch noch eine ganze Menge an Möglichkeiten, hier weitere Menschen auch fürs Handwerk zu bekommen, zu begeistern und die, die es auch schon können, wirklich dann auch zum Einsatz zu bringen.
Aber Frau Eigel, unter uns sind denn die Handwerksbetriebe überhaupt bereit, sich den neuen Arbeitsbedingungen anzupassen? Weil es fällt ja so leicht, immer über die jungen Menschen zu meckern, die nur noch Work-Life-Balance wollen, genau, und lieber Yoga machen.
Lass uns
machen.
Auch über die alten Menschen meckern.
Ne? Nee, ja, genau. Nee, aber ich meine, nun gilt ja grundsätzlich der deutsche Mittelstand als auch das Handwerk jetzt vielleicht nicht irgendwie als da die zukunftsweisendste Branche, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Also da geht es halt darum, was wird denn da ja auch geschafft? Passt das?
Ja, also da würde ich auch wieder sagen, da gibt es solche und solche. Also ich kenne schon welche, die sich wirklich sehr intensiv damit auseinandersetzen, was denn junge Menschen auch sich so vorstellen. Und es gibt andere, die tun sich da so ein bisschen schwerer. Aber wenn wir doch mal genau hingucken, also das Handwerk ist doch eine Branche mit unglaublich viel Zukunftspotenzial. Also wahnsinnig viel von dem, was junge Menschen dann auch gerne machen wollen, denn umgesetzt wird. Also wenn wir an Umweltschutz denken, an Nachhaltigkeit denken, ja, das würde ohne das Handwerk alles überhaupt gar nicht so richtig funktionieren bei uns hier. Und darum glaube ich, dass es schon viele, viele Chancen gibt. Mhm. Nur haben das natürlich noch nicht alle so für sich in Gänze wirklich auch umgesetzt. Mhm.
Sind wir ein bisschen zu antiquiert in dem, wie wir alles geregelt haben? Ich meine, viele unserer Traditionen kommen aus dem Mittelalter. Einen Meisterbrief zu brauchen, nur um Unternehmen zu gründen, ist in anderen Ländern vollkommen unbekannt. Sollten wir da vielleicht mal ein bisschen was modernisieren?
Also der Meisterbrief, der hat natürlich schon seine Berechtigung, was auch die Qualitätssicherung angeht. Mhm. Also da haben wir jetzt schon doch in einigen Gewerken...
Wobei Probleme und dass Sachen schiefgehen und so, gibt es ja auch mit Meisterbetrieben, ne? Klar. Also das kennen wir auch in Deutschland.
Ja. Klar, gibt es auch. Nur die Erfahrung ist tatsächlich, dass wenn ein Meisterbrief denn vorhanden ist, dass dort nochmal eine andere Arbeitsqualität dann herrscht. Aber es ist logisch, also wir haben große Unterschiede in den verschiedenen Ländern und bei uns ist das bestimmt für den einen oder die andere eine Hürde, dann auch nachher in den Betrieb zu gehen. Aber das würde für mich jetzt nicht bedeuten, den Meisterbrief abzuschaffen.
Über den Fachkräftemangel im Handwerk und welche Schritte wichtig wären, um dem entgegenzuwirken, sprachen wir mit der Wirtschaftswissenschaftlerin und Unternehmensberaterin für Handwerksbetriebe Andrea Eigel. Mehr über ihre Arbeit können Sie finden unter www.andreaeigel, zusammengeschrieben mit ei-das-eigel.de. Vielen Dank und viel Erfolg weiterhin.
Ja, herzlichen Dank.
Dankeschön. Schönen
Sonntag noch.
Gleichfalls. Ciao.
Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Und das Werk in dieser Woche trägt den Titel Meister, Meister.
Meister, Meister, spricht der Diener. Hier ist das Gehirn. Dr. Frankenstein nickt eifrig, nachts im weißen Zwirn. Manchmal wünscht der gute Doktor allerdings, der Heinz, der ihm die Gehirne anreicht, hätte selber eins.
Dieses und viele weitere Werke können Sie nachlesen unter devontier.blogspot.com oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com/2auf1. Gehirne gibt's bei Amazon und anderen Online-Versendern.